Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 2. Juli 2012 zum Thema Kosmische Katastrophen. Steht der Weltuntergang bevor? Zu Gast ist Arnold Hanselmeier, Astronom, Physiker, Professor für Computational Astrophysics an der Universität Graz. Gastgeber ist Klaus Buttinger.
So, die Regie gibt mir das Zeichen, die Mikrofone sind offen. Herzlich willkommen hier im Kepler Salon, sehr geehrte Damen und Herren. Dass hier so viele gekommen sind, zeigt mir, dass es doch noch einige gibt, die nicht an den Weltuntergang glauben. Sonst säßen wir ja alle in der Karibik und würden die letzten Monate unseres Seins dort genießen bei entsprechendem Klima. Aber das haben wir heute auch hier. Es wird genauso heiß wie in der Karibik. Schön, dass Sie gekommen sind. Ich darf, bevor wir in Medias Res gehen, noch kurz ein paar Worte zum Ablauf mitteilen, wie gewöhnlich. Die Gastronomie Keinzel, hier sehen Sie ihn leibhaftig, wie er vor uns steht. Der Mann mit dem Tablett unterm Arm. Er nimmt gerne Bestellungen für später, aber auch für jetzt entgegen. Hier haben wir hinten liegen das Gästebuch. Wenn Sie sich eintragen möchten, bitte stehen Sie nicht an, dies zu tun. Wenn wir später diskutieren, so darf ich Sie daran erinnern, dass wir wie jede Diskussionsveranstaltung auch diese aufnehmen und als Audiofile auf der Kepler Salon Webseite platzieren. Warten Sie deshalb mit Ihrem Diskussionsbeitrag oder mit Ihrer Frage, bis Sie das Mikrofon von unseren Mitarbeitern gereicht bekommen. Mein Name ist Klaus Buttinger, ich bin Redakteur der Oberösterreichischen Nachrichten und freue mich sehr, heute einen Mann aus Graz begrüßen zu dürfen, Herr Dr. Arnold Hanselmeier. Herr Dr. Hanselmeier ist Universitätsprofessor, wie gesagt, an der Karl-Franzens-Universität. Er ist Leiter der Abteilung Geophysik, Astrophysik und Meteorologie des Instituts für Physik, deren stellvertretender Direktor ebenso ist. Außerdem fungiert Herr Dr. Hanselmeier als Vizepräsident der Österreichischen Astronomischen Gesellschaft und ist Mitglied der New York Academy of Sciences. Und er wird heute so nett sein und uns ein wenig die Sicht in kosmische Katastrophen verstellen, von denen wir in den Medien so viel zu lesen bekommen und von denen wir uns, wie uns die Anwesenheit ihrerseits zeigt, fürchten wie Espenlaub. Bitte, Dr. Hanselmeier, Ihre einführenden Worte.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass so viel Interesse besteht an kosmischen Katastrophen. Bin ich laut genug? Hören Sie mich alle? Ja. Gut, ich habe mir gedacht, den Einstieg in kosmische Katastrophen beginne ich am besten mit einem Film. Dieser Film hat den Titel 2012. Ich weiß nicht, ob alle diesen Film gesehen haben. Ich möchte Ihnen da nur ein paar Ausschnitte aus diesem Film zeigen. Es ist so ein Trailer sozusagen, wo Sie also sehen, dass man beginnt sozusagen mit Prophezeiungen der Maya, die da angeblich gemacht worden sind, wo man das also nachlesen kann und wo es dann plötzlich zu einer weltweiten Katastrophe kommt, wo also Türme umstürzen, der Petersdom bricht gleich zusammen und so weiter und so fort. Sie sehen, jemand fährt mit dem Auto und muss ein bisschen Slalom fahren, weil eben zur selben Zeit Meteoriten einschlagen, Straßen brechen auf, also wirklich in Hollywood-Manier passiert alles, was nur passieren kann. Wie es zu diesen Katastrophen oder zu dieser globalen Katastrophe gekommen ist, wird in dem Film anschaulich dargestellt. Man geht davon aus, dass die Sonne eine Eruption erleidet und durch diese gewaltige Eruption auf der Sonne werden Neutrinos freigesetzt. Und diese Neutrinos kommen zur Erde, werden vom Erdkern aufgefangen, erhitzen den Erdkern und dadurch dehnt sich die Erde, die Erdkruste auf und ja, das Resultat sehen Sie hier. Ich darf Sie ganz kurz beruhigen schon an dieser Stelle. Dieser Film wurde von der NASA und interessanterweise auch von Dustin Hoffman zum dümmsten aller Science-Fiction-Filme erklärt, weil an diesem Film überhaupt nichts richtig ist. Aber davon später. Die schlechte Nachricht, meine Damen und Herren, kosmische Katastrophen hat es gegeben. Ja, es hat sie gegeben. Wir beginnen, so wie ich das auch in meinem Buch gemacht habe, mit einer Katastrophe, die sich vor circa 4,5 Milliarden Jahren tatsächlich zugetragen hat, nämlich mit der Entstehung des Mondes. Unser Mond ist entstanden dadurch, dass die Erde in ihrer Frühphase mit einem etwa maßgroßen Planeten zusammengestoßen ist und aus diesen Überresten, aus diesen Einschlägen, die also dann freigesetzt wurden, hat sich unser Mond gebildet. Also Sie sehen, Katastrophen haben auch durchaus etwas Positives. Ohne Mond würden wir heute nicht hier sitzen. Der Mond ist sehr wichtig für die Erde. Das war die Entstehung des Mondes. Und es geht noch weiter, meine Damen und Herren. Diese Asteroiden, Sie sehen hier ein Beispiel, das wäre der Asteroid Ida. Ida, ein völlig unregelmäßig geformtes Objekt, ungefähr so an die 100 Kilometer im Durchmesser, circa 20 Kilometer in der Breite. Diese Asteroiden gibt es, die gibt es zahlreich, im Sonnensystem. Sie sehen hier links praktisch eine Aufnahme, das sieht man hier natürlich nicht, ja, eine Aufnahme des Mondes, wo Sie also einige Krater sehen. Alle diese Krater, die wir auf dem Mond sehen, meine Damen und Herren, sind durch Einschläge, durch Meteoriten, aber die größeren, die sogenannten Mondmeere, die Maria, sind sogar durch Asteroideneinschläge entstanden. Allerdings vor etwa 3,5 bis 4 Milliarden Jahren. Jetzt können Sie sagen, na gut, das ist lange her, das betrifft uns vielleicht nicht. Was Sie hier auf dem rechten Bild sehen, das ist ein Ausschnitt des Planeten Jupiter. Sie sehen auf der Planetenscheibe einen roten Fleck, das ist der berühmte große rote Fleck, und Sie sehen diese dunklen Punkte, und das sind Spuren der Einschläge eines Kometen, der im Jahre 1994 zerbrochen ist, bevor die einzelnen Teile wirklich auf Jupiter eingeschlagen sind. 1994 bedeutet astronomisch gesehen praktisch vor einer Minute. Das ist also ein sehr kurzer Zeitraum. Oder was Sie hier sehen, ist natürlich das Aussterben der Dinosaurier. Die Dinosaurier sind ausgestorben vor circa 65 Millionen Jahren. Man kann aus der Masse, die dabei ausgeschleudert wurde, es gibt also weltweit Ablagerungen aus dieser Zeit, man kann also zurückrechnen, wie groß muss das Objekt gewesen sein, das diesen Einschlag verursacht hat. Sie sehen etwa 10 Kilometer im Durchmesser. Ich weiß nicht, das ist ungefähr vielleicht die Ausdehnung von Linz. Also so groß müsste ein Objekt sein, das wirklich eine globale Katastrophe verursacht. Ja, was Sie hier sehen ist jetzt, wir bewegen uns entlang der Bahn, also die Erde bewegt sich entlang ihrer Bahn, dieser blaue Punkt soll die Erde kennzeichnen, um die Sonne im Laufe eines Jahres. Und Sie sehen, es wimmelt nur so von weiteren Objekten, von Asteroiden, von erdbahnkreuzenden Asteroiden. Natürlich stellt sich jetzt die Frage, könnte es sein, dass wir mit einem solchen Objekt zusammenstoßen? Es gibt also weltweite Beobachtungsprogramme, man möchte also das möglichst lange vorhersagen. Wir gehen davon aus, dass es möglich ist, praktisch alle Objekte zu kennen, die etwa kleiner oder sagen wir so größer als 100 Meter im Durchmesser sind, die uns also gefährlich werden können. Die kleineren sind nicht so wichtig, die werden uns also nicht gefährlich, aber alles, was größer als 100 Meter ist, ist im Prinzip bekannt. Die Vorwarnzeit beträgt einige Monate. Bei Asteroiden geht das relativ gut, weniger gut geht das bei den Kometen. Wenn Sie mich jetzt schnell fragen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Asteroiden und einem Kometen, dann muss ich Ihnen sagen, es gibt fast keinen Unterschied, außer den, dass Kometen sozusagen verdampfen. Das sind also Asteroiden, könnte man sagen, die noch sehr viel an verdampfendem Material enthalten. Bei Annäherung an die Sonne kommt es jetzt zu Verdampfungsvorgängen. Das heißt, diese Objekte verlieren Masse. Und niemand ist in der Lage, jetzt wirklich vorherzusagen, wie viel an Masse sie verlieren. Das heißt, es ist sehr schwierig, die genaue Bahn eines Kometen vorherzusagen. Also da gibt es größere Unsicherheiten. Sie sehen also, wir haben völlig unregelmäßige Formen, können ganz plötzlich sehr hell werden. Einer der hellsten Kometen, der nicht sehr viel Aufsehen in den Medien erregte, weil das so schnell gegangen ist, war der Komet McNaught im Jahre 2007, der also wunderschön am Abendhimmel zu sehen war, allerdings schon in der Dämmerung. Er war also sehr nahe bei der Sonne. Ja, das wäre also der typische Kometenkern, kann man sagen. Durchmesser 20, 30, 40 Kilometer. Also nicht sehr groß, aber würde natürlich zu einer globalen Katastrophe auf der Erde führen. Ja, die Frage ist, haben wir so etwas wie einen Katastrophenplan? Können wir etwas dagegen unternehmen? Die Antwort ist schlicht und ergreifend, wir können nichts dagegen unternehmen. Kann Ihnen nur den Rat geben, decken Sie sich mit einem guten Wein ein und genießen Sie das Naturschauspiel und viel mehr können wir also nicht dagegen machen. Also all diese Science-Fiction-Märchen, dass wir da Raketen hinaufschießen, die das Objekt sprengen und so weiter, das sind Vorstellungen, die es nicht gibt. Selbst wenn es gelänge, ein solches Objekt zu zersprengen, wären wahrscheinlich die Schäden, die dann entstehen, wenn also sehr viele kleinere Teile auf die Erde stürzen, wären diese Schäden viel größer, als wenn ein großes Objekt auf die Erde stürzt. Ja, übrigens, ein Gebiet so halb wie groß wie Kärnten wurde im Jahre 1908 beim Einschlag eines Objektes verwüstet in Sibirien, Tunguska. Man hat also gesehen, dass Wälder eben auf dieser Fläche, dass die Baumstämme in radialer Richtung ausgerichtet waren. Also es muss etwas explodiert sein. Wir gehen davon aus, dass das wahrscheinlich eine Art Komet gewesen ist, der also nicht direkt auf die Erdoberfläche eingeschlagen ist. Man hat ja keine Spuren oder fast keine Spuren gefunden. Und man geht davon aus, dass das wirklich explodiert ist in der Atmosphäre. Gut, ja. Impakte, also Einschläge von Asteroiden, von Kometen sind möglich. Es gab in der Vergangenheit Massensterben, das letzte Massensterben, wie gesagt, vor 65 Millionen Jahren. Bedenken Sie aber, dass das auch durchaus positiv für die Evolution war. Nicht? Ohne das Aussterben der Dinosaurier würden wir hier nicht da sein, denn dann würden weiterhin die Dinosaurier die Erde regieren. Also das hat durchaus auch positive Seiten. Ja, mein Buch handelt von kosmischen Katastrophen, das sind nicht die einzigen Katastrophen, die Sie sich erinnern können. Im Jahre 1054 nach Christi haben chinesische Astronomen plötzlich am Tageshimmel einen hellen Stern gesehen. Also etwas ist aufgeleuchtet, das so hell war, dass man es am Tageshimmel sehen konnte. Und wir wissen heute, das war eine Supernova-Explosion. Supernovae sind also Sterne, meist am Ende ihrer Entwicklung, die also praktisch explodieren. Und während dieser Explosion werden natürlich gewaltige Energiemengen freigesetzt. Strahlung, Teilchen, all das kann natürlich die Atmosphäre der Erde stören, empfindlich stören oder sogar zerstören.
Okay. Lassen Sie sich nicht stören.
Kein Problem. Gut. Was ist jetzt? Aha, sehen Sie? Das sind die...
Selbstverständlich handelt es sich hier um einen Sonnensturm.
Geheimnisse von Microsoft Windows. Ist nämlich momentan alles ausgefallen. Ja, gut, das wäre also dieser Überrest dieser Supernova-Explosion. Vielleicht möchte ich nur kurz darauf hinweisen, auf ein wirklich fantastisches Objekt. Ja, Sie können es wahrscheinlich nicht sehen, ich kann es selbst kaum sehen. Mit ein bisschen Fantasie kann man hier im im Zentrum würde man zwei schwache Sternchen von dieser Wolke sehen und eines von diesen Sternchen sozusagen ist der Überrest dieser Supernova-Explosion. Und dieser Stern, dieser Neutronenstern, wir nennen das einen Neutronenstern, hat einen Durchmesser von nur 10 Kilometern. Das heißt, wir sehen auf der Erde das Licht eines Sternes, der nur 10 Kilometer groß ist, der aber fast 7000 Lichtjahre von uns entfernt ist. Also unvorstellbar große Energiemengen werden da freigesetzt. Nur so am Rande erwähnt. Ja, natürlich kann man sich jetzt fragen, droht uns da eine Gefahr? Könnte es sein, dass es einen Stern in der Nähe der Sonne, des Sonnensystems gibt, der explodiert? Die schlechte Nachricht, es gibt einen, der mit ziemlicher Sicherheit innerhalb der nächsten 10.000 Jahre explodieren wird. Sie wissen, was das bedeutet. Das kann morgen sein, das kann in einer Stunde sein, das kann aber auch erst in 9.999 Jahren sein. Das ist Mathematik. Aber er wird explodieren und die gute Nachricht ist die, er ist etwa 700 Lichtjahre von uns entfernt. Das ist der Stern Betelgeuse und es wird eine sehr, sehr spektakuläre Lichterscheinung am Himmel sein. Es wird also der Nachthimmel fast taghell sein. Er wird heller als der Vollmond erscheinen, aber es wird zu keiner wirklichen Zerstörung der Erdatmosphäre kommen. Also das kann ich Ihnen anbieten. Ansonsten gibt es keine Sterne, die näher werden, die uns gefährlich werden. Aber es gibt einen Stern vor unserer Haustüre. Damit kommen wir wieder zurück zu dem Film, den ich am Anfang kurz gezeigt habe, nämlich die Sonne. Und nur, damit Sie sich das noch einmal in Erinnerung rufen, Sie sehen also hier die Sonne, einen Teil der Sonne, und da montiert die Größen, die wahren Größen im Vergleich dazu der Planeten. Ich hoffe, Sie können die Erde erkennen. 109 Mal die Erde aneinandergereiht würde den Durchmesser der Sonne ergeben. Ja, und Sie sehen also, diese Vorgänge auf der Sonne sind also mit riesigen Magnetfeldern verbunden. Diese Magnetfelder durchstoßen sozusagen die Oberfläche der Sonne, kommen vom Inneren, bilden dann diese dunklen Sonnenflecken, wie wir das in dieser Animation dargestellt sehen. Und diese Magnetfelder können sich verdrillen. Sie können zusammenwachsen, unterschiedliche Polaritäten. Und dabei werden innerhalb von wenigen Minuten Energien frei, die mehreren hundert Millionen Wasserstoffbomben auf der Erde entsprechen würden. Also ganz gewaltige Energiemengen werden freigesetzt. Strahlung, Teilchen und so weiter. Man überwacht also die Sonne, die Aktivität der Sonne. Eine der neuesten Missionen ist SDO, das Solar Dynamics Observatory. Sie sehen diese explosionsartigen Vorgänge auf der Sonne, wo also viele, viele Milliarden von Tonnen Sonnenplasma in Sekunden freigesetzt werden. Diese Plasmabewegungen sind also oft so bogenartig, das hängt also mit den Magnetfeldern dort zusammen. Man beobachtet die Sonne vom Weltraum aus in unterschiedlichen Wellenlängen. Das, was also hier so ganz gelb erscheint, ist sehr heiß, 10 Millionen Grad in etwa. Was eher dunkelrot erscheint, ist relativ kühl, es hat Temperaturen von einigen 100.000 Grad. Das ist die höhere Atmosphäre der Sonne. Jetzt in unterschiedlichen Wellenlängen beobachtet, damit kann man eben die Ausbreitung dieser Störungen und die Entstehung dieser Störungen dann verfolgen. Sie sehen also diese gewaltigen Vorgänge, die da stattfinden. Gut, die Sonne ist also ein aktiver Stern. Es ist allerdings kein Ausbruch zu erwarten, der jetzt wirklich eine globale Bedrohung bedeuten würde auf der Erde. Das heißt also, wir können nicht erwarten oder es besteht kein Grund zur Annahme, dass also die Sonne jetzt so einen gewaltigen Ausbruch erleiden würde. Im Gegenteil, das zeige ich immer her bei solchen Vorträgen, schauen Sie hier mal dieses Bild genau an, was sehen Sie da? Ja, die Sonne lächelt uns direkt an. Ja, also das ist ein Zufall natürlich, eine Aufnahme der Sonne im extremen Ultraviolettlicht, das könnte man mit dem Auge natürlich gar nicht sehen, aber ich zeige das immer absichtlich, weil das so nett ausschaut. Also die Sonne ist ein aktiver Stern. Sie hat eine Aktivitätsperiode von etwa 11 Jahren. Das nächste Maximum der Sonnenaktivität erwarten wir für 2014. Und was wir auch wissen, ist, wenn die Sonne aktiver ist, dann wird es auf der Erde heißer. Das lasse ich jetzt einmal so im Raum stehen. Wir können dann gerne noch darüber diskutieren. All diese Auswirkungen jetzt der Sonne auf die Erde und auf den Weltraum, der die Erde umgibt, nennen wir Space Weather. Das Wetter im Weltraum. Und Sie sehen, wir sind auf der Erde, Sie können das hoffentlich erkennen, diese blaue kleine Kugel auf der rechten Seite soll also die Erde darstellen. Wir sind auf der Erde geschützt vor den Auswirkungen der Sonne durch das Magnetfeld und durch die Atmosphäre der Erde. Das Magnetfeld schützt uns also vor den Teilchen von der Sonne und die Atmosphäre schützt uns im Wesentlichen vor der kurzwelligen Sonnenstrahlung, sprich UV- und Röntgenstrahlung. Und wenn diese Schutzmechanismen schwächer werden, dann hätten wir natürlich große Probleme auf der Erde. Gut, unsere kosmische Heimat im Universum ist die Milchstraße, die Galaxis. Und die Sonne, das Sonnensystem, natürlich, wir gehören dazu, ist ein Stern unter sehr, sehr vielen anderen in der Milchstraße. Es gibt so ungefähr 400 Milliarden Sterne in der Galaxis, in der Milchstraße. Man hat in den letzten Jahren sich besonders auf das Zentrum der Milchstraße konzentriert. Und Sie sehen hier diese Bahnen, das sind wirkliche Bahnen von Sternen, die man also nahe dem Zentrum der Milchstraße untersucht hat. Und Sie können sich vorstellen, und man sieht das sehr schön in dieser Skizze, dass es so aussieht, dass all diese Sterne sich praktisch um ein gemeinsames Zentrum bewegen. Und wer sich jetzt erinnert an die Schulzeit, drittes Kepler-Gesetz, ich kann aus der Bewegung dieser Massen, dieser Sterne ausrechnen, wie groß die Masse im Zentrum sein muss. Und dann bekommen wir einen Wert von mehreren Millionen Sonnenmassen. Also es muss sich im Zentrum unserer Milchstraße etwas befinden, das eine Masse hat, die mehreren Millionen Sonnenmassen entspricht. Sie sehen das nicht, Sie können es auch nicht sehen, denn das ist ein sogenanntes supermassives schwarzes Loch. Das heißt also, im Zentrum unserer Milchstraße ist es sehr ungemütlich, da haben wir ein supermassives schwarzes Loch, das natürlich jetzt, falls da ein Stern zu nahe käme, würde das diesen Stern natürlich anziehen. Ja, und damit wir noch eine schöne Katastrophe haben, habe ich Ihnen dieses Bild noch mitgebracht, wo also allen Ernstes behauptet wird, dass unsere Sonne, damit das Sonnensystem genau am 21. oder 23. Dezember 2012 sich durch das Zentrum der Milchstraße bewegen wird. Das wäre astronomisch gesehen sehr interessant, weil dann würden wir in die Nähe des Schwarzen Loches kommen, aber natürlich wäre es für das Leben auf der Erde und so weiter, für die Sonne und für die Planeten fatal, nicht? Einmal in das schwarze Loch hinein, nie mehr heraus. Aber ich kann Sie beruhigen, meine Damen und Herren, die Sonne, das Sonnensystem bewegt sich auf einer Bahn, die etwa 27.000 Lichtjahre vom Zentrum der Galaxis entfernt ist. Das heißt, es ist überhaupt keine Rede davon, dass wir uns jetzt auf Kollisionskurs mit dem galaktischen Zentrum befinden. Ja, astronomisch gesehen ist das Jahr 2012 nichts Besonderes. Trotzdem, Sie wissen das, ist auch einer der Gründe, warum hier dieser Vortrag stattfindet, Weltuntergang am 21. oder 23. Dezember. Ja, falls Sie übrigens den 21. Dezember 2012 überleben, bitte nicht zu früh freuen, es könnte nämlich auch der 23. sein. Wir wissen nämlich nicht genau den Ursprung des Maya-Kalenders, also es gibt hier gewisse Unsicherheiten. Ja, die Maya hatten eine sehr, sehr gute Kenntnis von astronomischen Dingen, wie übrigens andere Völker auch. Ja, also auch die Ägypter kannten sehr genau die Jahreslänge und so weiter. Das hat verschiedene Ursachen. Sie haben viel Zeit gehabt für Beobachtungen. Sie hatten die Beobachtungen aufgezeichnet, sie haben Beobachtungen verglichen, die lange auseinander liegen und deshalb kannten sie also gewisse astronomische Phänomene sehr, sehr genau. Ich möchte Sie jetzt nicht allzu sehr langweilen mit Details im Maya-Kalender. Wer sich dafür näher interessiert, das ist im Buch genauer beschrieben, wie das genau funktioniert. Ich möchte nur so viel sagen. Es gibt im Maya-Kalender eigentlich drei unterschiedliche Kalender. Ja? Drei unterschiedliche Kalender, die für unterschiedliche Zwecke verwendet wurden. Es gab also einen Kalender, der natürlich unserem Jahr quasi angepasst war, nicht? Das ist ja für praktische Zwecke notwendig. Man möchte ja wissen, wann ist Ackerbau zu betreiben und so weiter. Es gab allerdings auch einen Kalender, der nur für rituelle, religiöse Zwecke verwendet wurde und der also jetzt mit dem Lauf der Erde um die Sonne nichts bis nur sehr wenig zu tun hatte. Und daneben gab es noch eine andere Zählung. Und es gibt eben eine große Periode jetzt in diesem Maya-Kalender von 1.872.000 Tage. Das ist eine große Periode im Maya-Kalender. Und das wiederholt sich jetzt entweder am 21. oder 23. Dezember 2012 wiederholt sich das Datum, das Ursprungsdatum des Maya-Kalenders, nämlich 13.0.0.0 und so weiter. Jetzt werden Sie sich fragen, wie kommen denn die Maya auf die Idee, den Ursprung nicht mit 0.0.0 zu beginnen, sondern mit 13.0.0, hat auch wieder religiöse Hintergründe, die Zahl 13 war eine heilige Zahl. Ja, hängt, wir haben das ein bisschen vorher diskutiert, mit einer Dame, hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass es 12 Tierkreiszeichen gibt, die fast allen Kulturvölkern in ähnlicher Weise bekannt waren und wahrscheinlich die Maya auch schon wussten, dass da etwas nicht stimmt. Es gibt eigentlich 13, wenn man nämlich das Sternbild des Schlangenträgers noch dazu anfügt. Also deshalb könnte es zu dieser Zahl 13 gekommen sein, aber genau weiß man es nicht. Ja, was hat es also jetzt mit diesem Weltuntergang zu tun? Kurz zusammengefasst steht das hier. Warum endet alles plötzlich am 21.12.2012? Weil, ein bisschen salopp ausgedrückt, kein Platz mehr am Kalenderstein war. Ja, die Maya hat nämlich eine zyklische Auffassung der Zeit. Zeit ist etwas, was nicht linear verläuft, sondern was sich immer wieder wiederholt. Ich habe Ihnen früher diese große Periode genannt von 1.872.000 Tagen. Das wiederholt sich immer wieder. Aber es steht nirgendwo geschrieben, dass dadurch etwas Besonderes passiert auf der Erde. Ich meine, es wäre sehr schön, wie manche behaupten, ja, wir werden dann erleuchtet und so weiter. Wäre sehr schön, wenn das der Fall wäre, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht ganz. Also astronomisch gesehen und so weiter, es steht wirklich nirgendwo geschrieben, dass da etwas Besonderes sein sollte. Ganz kurz noch zum Trost, die Welt ist schon oft untergegangen. Ich habe Ihnen einige Weltuntergänge noch einmal hier zusammengefasst. Ja, es erinnert sich, 1.2000, ganz klar, die Welt geht unter, alles bricht zusammen, wir sind noch da. Es gab eine indonesische Sekte, die behauptete, am 9.9.1999 geht die Welt unter. Der Grund, es ist da nicht passiert und dann haben die also ihren Anführer getötet aus lauter Zorn. Also für den Anführer ist dann die Welt untergegangen, aber für die anderen nicht. Dann hat es die berühmten Schriftrollen gegeben, wo man also herauslesen wollte, dass am 19. Dezember 1999 die Welt untergeht. Ja, man glaubt es nicht, auch Sir Isaac Newton, einer der bekanntesten Physiker, hat behauptet, die Welt wird im Jahre 2000 untergehen. Wer sich ein bisschen näher mit Newton beschäftigt, weiß, dass Newton eine sehr umstrittene Persönlichkeit in den Naturwissenschaften war. Möchte aber nicht darauf jetzt näher eingehen. Aber nur interessanterweise auch er glaubte so etwas. Dann am 31.05.2000 eine Konjunktion von Jupiter und Saturn, ähnlich wie es vielleicht beim Stern von Bethlehem gewesen wäre. Oder es wird ein Objekt Nibiru genannt, ein weiterer Planet, der auf die Erde stürzt und eben alles Leben auf der Erde auslöscht. Ja, wenn das noch nicht reicht, ich kann noch anbieten, Weltuntergang 2076, das Jahr 1500 des muslimischen Kalenders wird dann geschrieben, deshalb geht die Welt unter und so weiter und so fort. Vielleicht nur eine letzte Bemerkung für Sie. Vor nicht allzu langer Zeit ist noch behauptet worden, dass der Weltuntergang am 13. April 2029 stattfindet. Ja? Das ist ein sehr schlechtes Datum, 13, ist klar. Der 13. April ist ein Freitag, noch schlechter. Und es kommt noch dicker, es ist sogar der Karfreitag. Ja, also am Karfreitag, am 13. April 2029 geht die Welt unter, weil sich eben ein Asteroid auf Kollisionskurs mit der Erde befindet. Das wurde behauptet, das können Sie teilweise auch jetzt noch im Internet nachlesen. Was ist dran? Es haben tatsächlich Astronomen einen Asteroiden entdeckt, Apophis heißt das Objekt, das uns nahe kommt, und man hat zunächst einmal aufgrund der ersten Beobachtungen von einer einprozentigen Wahrscheinlichkeit gesprochen, von einer einprozentigen Wahrscheinlichkeit. Und daraus wurde dann eine hundertprozentige Weltuntergangsstimmung gemacht. Nur damit Sie sehen, was da alles passiert. Man hat es dann noch genau beobachtet. Ich kann Sie beruhigen. Genießen Sie den 13. April 2029. Bleiben Sie gesund. Sie werden ein schwaches Sternchen am Himmel sehen, das sich relativ rasch weiter bewegt. Das ist wirklich dieser Asteroid. Aber keine Angst, er wird in 30.000 Kilometer Entfernung vor der Erde oder von der Erde entfernt vorbei zischen. Ja, mit diesen Bemerkungen bedanke ich mich einmal vorerst für Ihre Aufmerksamkeit. Wie gesagt, ich habe auch mein Buch dazu mitgebracht. Falls Sie Interesse haben, können Sie das natürlich erwerben, gerne auch mit Signatur, und stehe natürlich jetzt sehr gerne für Diskussionen zur Verfügung.
Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Hanselmeier.
Ich bitte Sie nun, mir ein Zeichen mit der Hand zu geben oder sonst wie Aufmerksamkeit zu erringen oder mit unserer Kollegin in Kontakt zu treten, damit wir Ihre Fragen oder Anmerkungen ins Mikrofon bekommen. Wer mag beginnen? Wer bricht das Eis? Bitte sehr.
Sie sind ja kurze Zeit auf den Mond eingegangen, der sozusagen wie ein lebendiges Geschichtsbuch der Vergangenheit vor uns steht. Es gibt sehr, sehr viele Einschläge auf dem Mond, die alle konserviert wurden. Jetzt würde mich quantitativ interessieren, weil es gibt so irgendwo Zahlen, dass alle 60 Millionen Jahre ein größeres Objekt einschlägt. Kann man das quantitativ dann auf dem Mond repräsentiert wiederfinden?
Kann man nicht wiederfinden. Das ist eine sehr, sehr weit hergeholte Periode, aber die ist also nicht wirklich belegbar, oder man findet auf keinen Fall, also bei den Kratereinschlägen auf dem Mond oder auch auf anderen erdähnlichen Planeten, diese Periode wieder. Beantwortet das Ihre Frage, oder soll ich noch näher darauf eingehen?
Diese zahlreichen Kratereinschläge auf dem Mond, das rechnet man jetzt über 4 Milliarden Jahre zurück, dann kommen so, wie viele größere Einschläge kommen dann pro, auf wie viele Jahre kommt ein größerer Einschlag?
Das lässt sich schwer sagen. Man muss einmal Folgendes festhalten. Die meisten dieser Einschläge auf dem Mond sind ja in der Frühphase entstanden. Nämlich zu einer Zeit, als das Sonnensystem noch sehr jung war, als die Bildung der Planeten gerade abgeschlossen war. Da gab es noch sehr viel Restmaterial, das also da jetzt um die Sonne kreiste und das dann immer wieder auf die Planeten stürzte. Wir sprechen also vom kosmischen Bombardement. Und das war also während der ersten, was sagen wir so, vor 4,5 Milliarden bis etwa 3,8 Milliarden Jahren war das also der Fall, dieses kosmische Bombardement. Und dann hat das sehr, sehr rasch abgenommen. Man kann statistisch davon ausgehen, dass es vielleicht alle 50 bis 100 Millionen Jahre zu einem wirklich größeren Einschlag kommt. Aber das sind natürlich fast Hausnummern, würde ich sagen.
Dankeschön.
Fragen? Sonst frage ich. Ich warne Sie. Bitte.
Dieser Komet, der...
Bitte sprechen Sie ins Mikrofon.
Dieser Komet, der 2029 in die Nähe der Erde kommt, soll nach einem Zeitungsbericht, den ich damals gelesen habe, 2037 erst wirklich zurückkommen und dann einschlagen. Stimmt das gar nicht?
Oder? Nein, das stimmt nicht. Kann Sie beruhigen.
Zu dem Thema, die Versuche, Planetoiden abzulenken, die in Richtung Erde kommen. Da gab es mal ein Projekt, ich glaube von der ESA, das hieß Hidalgo, wenn ich mich richtig erinnere. Ist das Ganze in der Versenkung verschwunden oder was ist mit dem passiert?
Ja, es gibt natürlich Überlegungen, was man tun könnte. Also momentan reichen natürlich die Ressourcen, die Mittel nicht aus. Es gibt also die verrücktesten Überlegungen. Zum Beispiel gibt es die Überlegung, dass man also einen Asteroiden teilweise mit Farbe beschüttet, weil sich dann das Rückstrahlungsvermögen, die Albedo des Objektes ändert und er dadurch seine Bahn hoffentlich auch im guten Sinne ändert und nicht dann erst recht auf Kollisionskurs mit der Erde gerät. Aber es scheitert also momentan natürlich an den Mitteln und natürlich auch am Geld. Also momentan ist da nichts Näheres angedacht. Ich meine, das sind alles Spielereien sozusagen auf dem Papier, was man tun könnte, wenn, aber konkret gibt es momentan nichts.
Da gab es aber schon etliche solcher Überlegungen, nicht?
Es gab
Sprengen von Triebsätzen
anbringen. Genau, ja. Nur wie gesagt, also die Gefahr ist eben gegeben, wenn man das wirklich sprengen könnte, dass dann, weil eben mehrere Bruchstücke auf die Erde fallen könnten, dass das dann vielleicht sogar einen größeren Schaden anrichten könnte.
Von welchen Objekten reden wir eigentlich, die als Gesamtes auf die Erde prallen können? Oder reden wir da von Zusammensetzungen chemischer Natur, die dann nicht zerbrechen, die nicht in der Atmosphäre verglühen? Wie groß muss denn so ein Objekt sein, dass es generell die Atmosphäre durchdringen kann?
Also dieses Objekt Apophis, das hat einen Durchmesser oder hat einen Durchmesser von 250 Metern. Das würde, wenn es wirklich auf die Erde einschlägt, ungefähr in einem Umkreis von 250 Kilometern auf der Erdoberfläche eine tödliche Katastrophe sozusagen, also das Leben auslöschen. Dann natürlich gibt es Sekundäreffekte, was weiß ich, wenn es ins Meer einschlägt, würde es riesige Tsunamis geben, die sich ausbreiten oder Erdbeben oder es könnte Vulkanismus angeregt werden. Also es gibt zahlreiche Sekundäreffekte. Aber ich würde mal sagen, alles was größer als, sagen wir, 100 Meter ist, wäre schon sicherlich sehr bedrohlich. Mhm. Zwar nicht jetzt bedrohlich für das gesamte Leben auf der Erde, da müssten wir dann mit Objekten rechnen, die größer als einige Kilometer sind. Aber wie gesagt, 100 Meter ist schon eine Größe, die, ich meine, es hängt auch davon ab, wenn Sie sich vorstellen, das würde über ein dicht besiedeltes Gebiet niedergehen, nicht? Dann hat das natürlich andere Auswirkungen als
in Sibirien.
Also ja. In Sibirien zum Beispiel, ja.
Bitte.
Eine Frage zur Sonnenaktivität. Wie hat sich das im Laufe der letzten Jahre verändert und ist das eventuell für die Erderwärmung der Grund?
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Erstens einmal, die Sonnenaktivität hat diesen 11-jährigen Zyklus, wie erwähnt. Die einzelnen Maxima sind nicht alle gleich groß. Es gibt also wahrscheinlich einen höheren Zyklus, der diesem 11-jährigen Zyklus überlagert ist, den sogenannten Gleisbergzyklus. Und es sieht momentan so aus, als ob die Aktivität der Sonne insgesamt etwas zugenommen hat, nämlich seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Jetzt könnte man natürlich sagen, aha, die Sonne ist aktiver geworden, das heißt, Klimaerwärmung passt ja eigentlich ganz gut zusammen damit. Und wenn man sich diese Kurven anschaut, dann laufen diese Kurven wirklich ziemlich parallel bis so in die 70er Jahre hinein, des vorigen Jahrhunderts. Ja, da könnte man sagen, gut, das passt einigermaßen zusammen, wobei man natürlich auch das ein bisschen mit Vorsicht behandeln muss, denn es ist sehr schwierig, diese kleinen Änderungen der Sonneneinstrahlung auf der Erdoberfläche zu messen. Ja, da gibt es so viele Unsicherheitsfaktoren. Wirklich seriös, würde ich sagen, kann man das nur vom Weltraum ausmessen. Und da gibt es noch nicht so lange Messungen. Das ist das eine. Das zweite ist, natürlich, und da gibt es jetzt große Kontroversen, zum Beispiel in den USA, gibt es jetzt Politiker, die sagen, aha, die Sonnenphysiker haben herausgefunden, die Sonne wird wärmer, wunderbar, wir können also weitermachen wie bisher und so weiter. Wir brauchen uns nicht um Treibhausgase zu kümmern. Das ist natürlich ein Unsinn, denn das Klima auf der Erde ist ja ein sehr komplexer Prozess. Das hängt von so vielen Faktoren ab. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel Treibhausgase erhöhen, selbst wenn es die Sonne ist, die einen Teil der Klimaerwärmung, die gesamte Klimaerwärmung macht sie sicher nicht aus, aber vielleicht einen Teil dieser Erwärmung ausgemacht hat, würde es also genügen, wenn wir zu viel an Treibhausgasen freisetzen, dass es dann zu einer globalen Katastrophe kommt. Andererseits Das ist meine persönliche Meinung. Es wird auf diesem Gebiet auch sehr viel Unsinn erzählt. Also man muss da ein bisschen vorsichtig sein.
Ich möchte Sie kurz entführen auf ein Gebiet des nicht astrologischen,
astronomischen.
Das war schon vorgegeben auf meine Frage. Warum gibt es denn so etwas wie diese Lust am Untergang? Wie erklärt sich der Wissenschaftler die Sehnsucht nach diesen Untergangsszenarien?
Warum gehen Sie in einen Film und schauen sich einen Krimi an oder solche Dinge? Ich glaube, das ist irgendwie im Menschen drinnen, dass man einfach irgendwie das Gruseln sucht. Genau, vielleicht auch deshalb, weil unsere Welt ja eigentlich sehr fad geworden ist. Es ist relativ sicher. Ich meine, wenn ich heute von Graz nach Linz reise, steige ich in einen klimatisierten Bus hinein und lasse es mir gut gehen, habe meine Steckdose, 220 Volt und so weiter. Stellen Sie sich vor 200 Jahren diese Reise vor, das war ein Abenteuer, nicht? Und das heißt, wir haben kaum noch Abenteuer, vielleicht ist da irgendwie die Sehnsucht drinnen, es könnte vielleicht doch noch etwas geben oder so.
Das ist auch etwas wie Fatalismus und Morbidität,
ja.
So das Wiener Herzen.
Genau, also da ist ja sicher möglich, ja.
Gehen wir wieder ein bisschen
unter. Gehen wir ein bisschen unter Untergang schauen. Nicht zu viel, aber ein bisschen halt kann es schon sein. Bitte da eine Frage.
Zurück zu den kosmischen Katastrophen. Ich möchte gerne wissen, ab welcher Größe unter 100 Meter ungebremst durchschlägt und wenn der im Atlantik oder im Pazifik auftritt, die Flutwellen, also diese Tsunamis, diese Flutberge, wie hoch und zerstörerisch könnten die sein, denn das geht ja ungebremst an die Küste und da leben ja die meisten Menschen, das wäre ja schon sehr, sehr schwierig.
Natürlich. Also wenn Apophis, also wie gesagt, dieses Objekt mit 200 Meter Größe, Pazifik oder Atlantik einschlagen würde, dann gibt es vorsichtige Abschätzungen von Tsunamis mit etwa 100 Meter Höhe, die also da jetzt in allen Richtungen sich mehr oder minder ausbreiten. Das hängt sehr von der Zusammensetzung des Objektes ab und auch vom Winkel, unter dem das Objekt die Erdatmosphäre trifft. Im Extremfall kann es sogar sein, dass es wieder rausgeschleudert wird, aber das ist der Extremfall. Das kann man nicht genau sagen. Ja. Es gibt also Objekte, die also, wie gesagt, Sie haben ja gesehen, ne, dieses eine Objekt 1908 in Sibirien, das mehr oder minder verdampft ist, wo man überhaupt keine Rückstände gefunden hat. Andere Objekte, die wesentlich kleiner sind, wurden also gefunden. Also das ist sehr schwer zu sagen. Hängt von der Zusammensetzung ab. Es gibt also mehrere Typen von solchen Asteroiden. Es gibt welche, die hauptsächlich aus Eisen bestehen. Es gibt welche, die aus Silikaten bestehen. Und es gibt welche, die also hauptsächlich aus leichterem, felsigen Material bestehen. Also es hängt ja davon ab. Ich würde mich da jetzt nicht festlegen.
Wenn Sie nachfragen kann, dann müssen Sie ins Mikrofon sprechen.
Und die Mengenverteilungen von der Stückzahl her, die weiß man ja nicht, weil man
viele,
sie nicht
viele
beobachten
Tonnen
kann,
sind.
Weil sie zu klein sind.
Ja, das sind viele, viele Tonnen, die pro Tag sozusagen auf die Erde niederfallen.
Ja, die kleinen Tonnen, die stören uns ja nicht, aber es sind eben die größeren, die eben Auswirkungen haben, bis wo man sie nicht anschauen kann mit
ja,
den Geräten.
Sicher. Ich meine, es gibt ja auch diese Beobachtungsprogramme, das ist für die Amateurastronomie sehr interessant, wo man also wirklich den Himmel laufend sozusagen überwacht, auf Feuerbälle und so weiter. Und ja, da gibt es also immer wieder Sichtungen. Nicht? Und wenn man also die Position genau genug gemessen hat, dann kann man sich auf die Suche begeben und hofft, dass man dann irgendein Objekt findet.
Sie haben in Ihrem Vortrag diese Katastrophe in Sibirien Anfang des 20. Jahrhunderts erwähnt. Und indem das noch sehr jung ist, gab es ja sogar Aufzeichnungen von Augenzeugen. Und Sie haben erwähnt, dass es hier eine gewaltige Explosion war und nicht ein Meteoriteneinschlag. Könnten Sie das vielleicht noch etwas näher erläutern?
Also man geht eben davon aus, es muss so etwas gewesen sein. Sie haben ja gesehen, also wie diese Baumstämme alle in radialer Richtung gelegen sind über ein sehr, sehr großes Gebiet. Jetzt habe ich irgendetwas zerstört. Aha, das ist da runtergefallen. Dankeschön. Über ein sehr großes Gebiet. Also was man eben annimmt, ist, dass es ein Objekt war, das einen großen Anteil an, sagen wir, Eis enthalten hat. Eis nicht nur in Form von Wassereis, sondern eben auch andere gefrorene Gase, CO2-Eis und so weiter und so fort. Und durch die Luftreibung beim Eintritt in die Erdatmosphäre ist das dann immer mehr und mehr erhitzt worden, so ähnlich wie eben der Eintritt eines Raumschiffes in die Atmosphäre zu einer sehr starken Erhitzung führt. Und ja, das ist dann praktisch mehr oder minder verdampft, explosionsartig verdampft und hat eben durch diese Druckwelle dann das verursacht.
Auf der Oberfläche der Erde, die ist nicht eingedrungen in die Erde.
Es ist praktisch kaum eingedrungen. Man sieht also, man hat dann lange gesucht, also man hat irgendwie vermutet, es muss da einen Einschlagkrater gegeben. Das Ganze ist sowieso sehr mysteriös, muss man sagen, denn 1908 war es und die erste wissenschaftliche Expedition dorthin ist erst so ungefähr 10 Jahre später erfolgt. Warum? Weil damals die Viren in der Russischen Revolution und so weiter, also es gab eben keine wissenschaftliche Expedition dorthin und dann sind natürlich viele Spuren auch verwischt gewesen. Man hat dann lange Zeit überhaupt keinen Krater gefunden, also keinen Überrest eines Einschlages. Keinen Überrest eines Einschlages. Später allerdings hat man dann einen kleinen Kratersee gefunden und hat dann eben ist runtergetaucht und hat auch unten diese Baumstämme gefunden. Also man geht davon aus, das ist der Überrest dieses Objektes, aber das ist ein sehr, sehr kleiner See von einigen 10 Metern nur, also See kann man gar nicht sagen, nicht? In der Ausdehnung, also relativ kleiner Überrest eines Objektes, das sicher viel größer gewesen sein muss. Es hat natürlich abstruse Theorien gegeben, Raumschiffe hätten landen sollen, ein schwarzes Loch wäre durch die Erde gegangen und alles Mögliche.
Es wird ja immer wieder diskutiert bei den Dinosauriern, wie die ausgestorben sind. Da gibt es immer wieder auch die Theorie, dass durch einen Vulkanausbruch die Atmosphäre so gestört wurde, dass eben dann das Klima sich derartig verändert hat, dass sie ausgestorben sind. Was ist jetzt wahrscheinlicher? Gibt es jetzt definitive Ergebnisse? Oder?
Ja, das ist völlig richtig. Das eine schließt das andere nicht aus. Wir wissen, also es muss sicher etwas eingeschlagen sein, denn wir finden aus allen Ablagerungen aus dieser Zeit, finden wir eine anormale Iridiumhäufigkeit. Und dieses Iridium, das stammt mit Sicherheit von einem Objekt, das also nicht von der Erde stammt, denn das muss ein Objekt gewesen sein, das nicht differenziert war. Iridium ist ein relativ schweres Metall, das also normalerweise in die Tiefe absinkt, wenn sich ein Planet bildet. Das heißt, das Iridium auf der Erdoberfläche ist sehr dünn konzentriert und wenn sie weiter nach unten gehen, ist die Konzentration zunehmend. Das ist aber dort eben nicht der Fall gewesen, deshalb gehen wir davon aus, es muss ein Asteroid gewesen sein. Punkt 1. Also es war mit Sicherheit ein Einschlag. Man hat auch einen riesigen Einschlagkrater eben in der Nähe der Halbinsel Yucatan in Mexiko gefunden. Also das ist mit Sicherheit. Sie haben völlig recht, es gab zu dieser Zeit auch diesen enormen Supervulkanismus Hochland von Deccan in Indien. Es könnte sogar sein, dass dieser Vulkanismus durch diesen Einschlag irgendwie ausgelöst wurde. Aber da gehen die Meinungen sehr auseinander. Ja, also ist richtig. Wahrscheinlich, es waren beide Effekte, aber dass etwas eingeschlagen ist, das ist mit Sicherheit der Fall gewesen.
Sie beschreiben die Probleme immer so als mechanisches Problem. Ist es auch denkbar, dass quasi durch so einen Einschlag radioaktive Wolken oder Radioaktivität sozusagen uns wieder zum Dinosaurier macht?
Also. Ja, also Radioaktivität in dem Sinne ist eher nicht das Problem. Ich meine, das müsste dann wirklich auf eine Uranerzmine oder so einschlagen, nicht? Also das kann man in dem Sinne vernachlässigen, würde ich mal sagen. Ist natürlich, das andere Problem ist, sie haben eine große Kontamination der Erdatmosphäre mit Staub zum Beispiel, nicht? Und sie haben da natürlich über Jahrhunderte hinweg eine Abkühlung auf der Erde. Oder wenn es eben in Wasser einschlägt, dann wird sehr viel Wasserdampf freigesetzt und wir wissen ja, Wasserdampf ist das wirksamste Treibhausgas und dann wird es natürlich unangenehm heiß auf der Erde. Also das schon, aber Radioaktivität, würde ich sagen, ist da nicht das Problem. Man jetzt natürlich schon, wenn es über eine Dings einsteigt, dann ist es gar nicht, aber sonst nicht.
Ich komme noch einmal zurück auf die Dame von vorher. Mhm. Wir reden ja heute über Katastrophen und deren Wahrscheinlichkeit. Wie schaut es aus mit der Wahrscheinlichkeit eines großen Vulkanausbruches und dass da wesentliche Eingriffe ins Klima und in die Menschheit stattfinden könnten? Man hört von diesem Nationalpark da in den USA, von Yellowstone, und dass sich da was zusammenbraut. Wie groß ist diese Wahrscheinlichkeit?
Also erstens, ich bin Astrophysiker, ich kann dazu nicht sehr viel sagen, außer dass es wahrscheinlich ähnlich sein wird wie bei der Sonne. Wann das genau passieren wird, das lässt sich praktisch nicht vorhersagen.
Aber können Sie was zu den Auswirkungen sagen?
Ja, im Prinzip, also ein Vulkanausbruch wäre dann ähnlich wie der Einschlag eines Asteroiden, nicht? Das wären also gewaltige Mengen von Asche und so weiter in die Erdatmosphäre freigesetzt. Wir kennen das übrigens bei Pinatubo. Beim Ausbruch des Pinatubo vor, weiß ich nicht genau, 20 Jahren oder was das ungefähr gewesen sein wird, haben sie zum Beispiel auch in Mitteleuropa wunderschöne rote Sonnenuntergänge gesehen. Nicht? Einfach weil so viel Staub in der gesamten Atmosphäre, also weltweit global verteilt gewesen ist, dass man das auch bei uns sehen konnte. Also das hat natürlich dann schon, also wenn wirklich so ein Supervulkan oder so ein Vulkanismus entstehen würde, wie zum Beispiel damals im Hochland von Deccan in Indien, dann hätte das natürlich schon sehr, sehr massive Auswirkungen auf die Erde. Keine Frage.
Man spricht ja vom nuklearen Winter.
Nuklearer Winter, ja. Also Temperaturabnahmen um 5 bis 10 Grad sind da durchaus drinnen. Keine Frage.
Es gab sowas ja schon mal in Oberösterreich, in Teilen davon auch in Deutschland, dieser Hungerwinter 1860, 70.
Ja.
Weiß nicht mehr genau wann, aber der war ja auch auf Vulkanismus zurückzuführen.
Ja.
Okay. Gut, Fragen bitte.
Sie haben ja das große, riesige schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße schon erwähnt. Nun gibt es aber auch theoretisch gesehen zumindest auch kleinere schwarze Löcher. Gibt es jenseits von Spekulationen wissenschaftliche Ansätze, ob es solche schwarze Löcher auch in der Realität gibt, wie weit sie verteilt sind und was passiert, wenn so ein schwarzes Loch zum Beispiel auf die Erde einschlägt?
Ja, also generell, Sie sprechen natürlich jetzt von sogenannten Sternüberresten, also am Ende der Entwicklung von massereichen Sternen, wir sprechen hier von Massen ab, sagen wir, 5, 6, 7 Sonnenmassen, gibt es also als Endstadium der Sternentwicklung nicht mehr einen Neutronenstern, wie wir das also bei diesem Gasnebel gesehen haben, sondern dann gibt es also nichts mehr, was der Gravitation Widerstand leisten könnte, dann kollabiert der Stern vollständig in nichts sozusagen, also Raum und Zeit wird in sich gekrümmt. Wir sprechen dann eben von einem stellaren schwarzen Loch. Und der Radius eines solchen schwarzen Loches, das kann man angeben, der ist natürlich sehr gering. Würde die Sonne ein schwarzes Loch am Ende ihrer Entwicklung, was sie ja nicht wird, sie wird ein weißer Zwerg, aber würde sie das, hätte sie einen Durchmesser von 2 Kilometern. Wenn sie die Erde zu einem schwarzen Loch machen würden, hätte sie einen Durchmesser von circa 1 Zentimeter. Ja, also extrem komprimiert. Ja, solche schwarzen Löcher gibt es, A, in der Theorie natürlich, B, man kann sie natürlich nicht direkt beobachten, aber man kennt Doppelsterne. Man weiß, es gibt also Sterne, die sich am Himmel so bewegen, dass man mal so ausdrücken darf, als ob da noch etwas wäre. Und dieses Etwas kann ich dann genau ausrechnen. Das ist eben der Überrest einer solchen Sternexplosion, die zum schwarzen Loch geführt hat. Die Erde würde natürlich, wenn das zu nahe käme, würde natürlich in ein solches schwarzes Loch hineinstürzen, nie mehr herauskommen, ist ganz klar. Also alles, was da hineinstürzt, kommt auch nie mehr heraus. Andererseits, wenn es nicht zu nahe bei der Erde wäre, würde das unsere ganzen Abfallprobleme lösen. Wir könnten nämlich unseren Abfall dort hineinwerfen, der kommt nie mehr heraus und es kommt noch dicker, es wird sogar Energie dabei freigesetzt. Ja, also wenn da Materie verschwindet, wird Energie freigesetzt in Form von Strahlung, das könnte man nutzen. Also es wäre eigentlich das Beste, was wir haben könnten. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu nahe kommen.
Gibt es überhaupt irgendeinen wissenschaftlichen Ansatz, dass man auch masseärmere schwarze Löcher schon beobachtet hat oder beobachten könnte?
Naja, das wird vermutet, das könnten, muss man jetzt aber sagen, Relikte aus der Zeit des Urknalles sein. Ja, also schwarze Löcher, die sich eben nicht im Zuge der Sternentwicklung bilden, das könnten also masseärmere Objekte sein, und die könnten mit der Zeit auch sogar zerstrahlen. Das ist der berühmte Hawking-Effekt, dass also normalerweise kommt zwar nichts heraus, aber es kommt dann doch etwas heraus. Das ist eben so in der Physik, es geht zwar nicht, aber irgendwie geht es dann doch. Und ja, die könnten also im Laufe der Zeit, im Laufe von vielen, vielen Milliarden Jahren, könnten die langsam zerstrahlen. Aber das ist Hypothese, das ist nicht bewiesen.
Es gab ja im Zuge dieser neuen Versuchsreihe am CERN die hypothetischen Überlegungen, wonach dort kleine schwarze Löcher erzeugt werden könnten, die dann langsam die Erde auffressen und solche Sachen. Was ist davon zu halten?
Das ist richtig. Es werden wahrscheinlich auch dort schwarze Löcher erzeugt. Man kann es nur nicht nachweisen, weil die so klein sind, und je kleiner sie sind, desto schneller lösen sie sich wieder auf. Also es sind eigentlich reine hypothetische Überlegungen, die also keine praktischen Auswirkungen haben. Also je kleiner ein schwarzes Loch ist, desto kürzer ist seine Lebensdauer, und also diese mikroskopischen oder noch kleineren schwarzen Löcher würden sich also sofort wieder auflösen und natürlich keine Gefahr darstellen.
Was hat man für Vorstellungen bezüglich dieses Sonnenfleckenzyklus als Ursache? Und die zweite Frage wäre, der Erdmagnetfeld schlägt das wirklich dann einmal um, oder, und ist das schon vorkommen? Mhm.
Also die erste Frage war eben mit den Sonnenflecken. Wie gesagt, sie haben eine Periode von 11 Jahren. Da hat man schon eine relativ gute Vorstellung, das ist eine Art Dynamo-Mechanismus. Und dieser Dynamo erzeugt sich sozusagen immer wieder selbst. Also es hängt damit zusammen, Sie haben zunächst einmal ein Magnetfeld auf der Sonne, das von Norden zu Süden geht, also von Nordpol zu Südpol geht. Und diese Magnetfeldlinien sind im Plasma der Sonne, wie man das in der Physik nennt, eingefroren. Das heißt, sie bewegen sich mit dem Sonnenplasma. Und das Interessante ist jetzt, dass die Sonne nicht wie ein starrer Körper rotiert, sondern differenziell. Das heißt, sie rotiert am Äquator schneller als weiter weg vom Äquator. Das heißt, dadurch wickeln sich diese Magnetfeldlinien im Laufe der Zeit auf, verstärken sich. Deshalb entstehen große Sonnenflecken auch in der Äquatorgegend der Sonne, weil dort sich die Magnetfelder aufwickeln. Und jetzt brauche ich nur noch einen Prozess, der das Ganze wieder umkehrt. Und da gibt es zwei Effekte. Das eine ist die Konvektion auf der Sonne. Das heißt, Materie strömt nach oben, kühlt sich ab, geht wieder nach unten. Und das zweite ist die berühmte Corioliskraft. Ja, das ist eine Scheinkraft, die entsteht in rotierenden Systemen. Nicht? Wenn Sie von A nach B schießen, dann schießen Sie in Wirklichkeit auf einer gekrümmten Bahn, weil sich ja das unten wegdreht. Ja, so kann man sich das vorstellen. Also da hat man schon relativ genaue Vorstellungen, wie sich die Sonne eben zyklisch ändert. Ja, vielleicht noch ganz kurz die Anmerkung dazu, warum gibt es überhaupt Magnetfelder auf der Sonne? Magnetfelder gibt es ja nur dann, wenn irgendwo Ströme fließen. Nicht? Wo fließen auf der Sonne Ströme? Ja, ganz einfach, das Sonnenplasma ist so heiß, dass eben die Atome alle geladen sind. Das heißt, die haben ihre Elektronen oder zumindest ein Elektron verloren, und sie haben also Bewegung von Ladungen, und das erzeugt Ströme, dadurch Magnetfelder. So ähnlich ist es jetzt auch bei der Erde. Auch das Magnetfeld auf der Erde kann nur durch einen Mechanismus erhalten werden. Also es ist nicht so, dass das Magnetfeld auf der Erde ursprünglich da war und es ist jetzt immer da, sondern das unterliegt genauso Veränderungen. Ja, und es gibt Umpolungen des Magnetfeldes auf der Erde. Wir wissen das, aber es ist nicht so, dass durch diese Umpolungen jetzt die Erde völlig schutzlos wäre vor den Teilchen der Sonne, sondern es gibt immer noch Restmagnetfelder. Wir nennen das in der Physik Multipole. Also es gibt zwar keinen Dipol mehr, keinen Nord- und Südpol, aber es gibt viele andere kleine Pole. Das heißt, ein gewisser Schutz ist immer noch da. Solche Umpolungen hat es gegeben. Man kann das nicht vorher berechnen, wann das nächste Mal sein wird. Was wir wissen ist, dass das Magnetfeld auf der Erde seit den ersten Beobachtungen von Gauss abgenommen hat. Aber man geht nicht davon aus, dass es sich in nächster Zeit umpolen wird. Also das vermutet man eher nicht, sondern es gibt immer wieder so Schwankungen des Magnetfeldes der Erde.
Ja, würde eine Umpolung denn irgendetwas bewirken?
Wie gesagt, also es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem Massensterben von Tier- und Pflanzenarten und diesen Zeiten, das wissen wir aus Aufzeichnungen, fossilen, also Paläomagnetismus, also zu diesen Zeiten, wo eben die Erde kein Magnetfeld hatte. Da gibt es keinen Zusammenhang. Also man geht eigentlich davon aus, vielleicht gibt es gewisse Auswirkungen, aber sicher nicht katastrophaler Art.
Sie haben erst einen Satz beendet damit, dann würden Raum und Zeit in sich gekrümmt. Mhm. Ich habe das erste nicht verstanden, also was das bewirkt und was heißt denn das? Ist das ein physikalisches, ein philosophisches Phänomen, was
das ist,
Raum und Zeit krümmen, ja, sich?
Raum und Zeit, gut, ich hoffe, Sie haben so lange Zeit, um Ihnen das zu erklären. Zunächst einmal ist es so, es gibt gewisse Fragen, die Physik ja nicht erklären kann. Nicht? Es hat zum Beispiel keinen Sinn zu fragen, was war vor dem Urknall, was ist außerhalb des Universums und so weiter. Wir Physiker machen uns das Leben einfach, wir sagen, Raum und Zeit sind mit dem Urknall entstanden. Nicht? Das ist im Sinne der Vorstellungen Einsteins, nicht? Der sagt, also sobald ich irgendwelche Massen im Universum habe, bewirken diese Massen auch eine Krümmung des Raumes und der Zeit. Die Zeit gehört, sowie die Raumdimension und Länge, Breite, Höhe, ist auch die Zeit eine Dimension. Ja, und das alles hängt ineinander zusammen. Und ja, bei einem schwarzen Loch ist eben diese Krümmung so stark, dass das quasi in sich gekrümmt ist. Das heißt, es kann kein Signal, das jetzt vom Inneren des schwarzen Loches käme, kann also nicht entweichen. Umgekehrt, alles, was in das schwarze Loch hineingeht, kommt nie mehr heraus. Es gibt allerdings eine Möglichkeit, das haben Sie vielleicht auch gehört, wenn Sie sich damit beschäftigen, sogenannten Wurmlöcher. Das heißt, es könnte also Gebiete geben, die also ganz unterschiedlich im Universum sind, die extrem weit voneinander entfernt sind, die aber durch ein solches Wurmloch verbunden sind. Jetzt können Sie sagen, wunderbar, suchen wir ein solches Wurmloch, wir fliegen hinein und kommen ganz woanders, weit entfernt von der Erde heraus. Es wird nichts nutzen, weil wir durch die starken Gezeitenkräfte, die dabei entstehen, wenn wir da eindringen, quasi in unendliche Länge gezogen werden. Also es gibt keine Möglichkeit, so etwas zu überleben. Also es ist rein fiktiv im Prinzip. Ja, wenn Sie jetzt mich fragen, ja, wie kann man sich das vorstellen, dann kann ich Ihnen nur sagen, eigentlich kann man sich es gar nicht vorstellen. Nicht? Raumzeit ist vierdimensional und das Ganze ist noch gekrümmt. Ich meine, Sie können sich vorstellen, eine Oberfläche, nicht eine Kugel, Oberfläche, eine zweidimensionale Oberfläche, die kann ich mir gekrümmt vorstellen, weil sie im dreidimensionalen Raum wahrgenommen wird. Ja, jetzt haben wir aber einen dreidimensionalen Raum, der gekrümmt ist. Jetzt haben wir aber noch die Zeit, die auch dazukommt, die auch irgendwie gekrümmt ist. Also das kann man jetzt nur irgendwie mathematisch berechnen, aber vorstellen in dem Sinne kann man sich das eigentlich nicht. Sehr abstrakt das Ganze.
Und dann reden wir von Multiversen und
ja, aber das geht natürlich noch weiter dann, ja, ganz klar.
Bitte. Bitte.
Bezüglich Sonnenaktivitäten, Sonnenstürme, Magnetfeldveränderung, wie weit können Sie als Astrophysiker sagen, dass der Mensch etwas spürt, dass es wahrnimmt, gesundheitlich?
Ja, das ist ein Feld, das sehr, sehr interessant wäre zu erforschen, aber auch sehr schwierig, denn es gibt natürlich so viele Einflüsse auf den Menschen, um jetzt wirklich sauber zu trennen, was kommt jetzt rein von der Sonne und was kommt von anderen Einflüssen, das ist halt extrem schwierig. Ja, es wäre sehr interessant, das einmal wirklich genau zu studieren, aber ich fürchte, dass das wahrscheinlich gar nicht möglich ist. Weil eben so viele,
man spricht ja davon, dass die Menschen jetzt wesentlich mehr an unangenehmen Sachen spüren, sind die Depressionen wesentlich mehr geworden. Verschiedene.
Ja, also ich würde das aber nicht. Ja, also ich würde das nicht auf die Sonne zurückführen, sondern mein generell ist ja die Sonne ja nicht nur also
auf die Regierung, ne?
Auf die Sonnenkönige.
Und ja, zuletzt möchte ich noch sagen, ja, ich habe im letzten Jahr jetzt drei sehr kompetente Vortragende gehört bezüglich Meier. Kalender und Erklärung, und es ist nie erwähnt worden, dass die Welt untergeht.
Ja, genau. Also nie. Das wollte ich eben auch hier nur ganz kurz am Rande erwähnen. Ja.
Das Erstaunliche daran ist ja natürlich, dass damit Geschäfte gemacht werden. Hier geht es auch Absatz- und Verkaufszahlen von entsprechenden Publikationen, von Homepages und so weiter. Geht es um einen Riesenhype, nicht? Mhm. So. Wer mag noch? Wer hat noch nicht? Bitte.
Bei all diesen kosmischen Events reden wir immer von Wahrscheinlichkeiten, die ja alle sehr, sehr gering sind. Haben Sie als Wissenschaftler irgendwo eine Zahl für mich, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Erde doch noch untergeht aufgrund von menschlicher Dummheit?
Diese Zahl geht relativ bedrohlich gegen 1.
Woraus erklärt sich dann, dass wir uns alle so um den Maya-Kalender oder andere Sachen kümmern, wenn die Wahrscheinlichkeit des Untergangs eigentlich quasi 1 ist aufgrund von uns selbst?
Ja, vielleicht versuchen wir abzulenken von den eigentlichen Problemen. Das könnte durchaus sein.
Ja, gibt es noch Fragen? Mag noch jemand? Oder haben wir schon genug der Katastrophe? Wollen wir uns den positiveren Dingen zuwenden? Eine Frage haben wir noch, bitte. Ja.
Sie haben erwähnt, Bette Geutz, oder ich bin kein Astronom, wird irgendwie explodieren oder so ähnlich, und es wird nichts passieren bei uns.
Ja.
Warum eigentlich?
Weil er
warum
zu weit entfernt ist.
Ist einfach die Entfernung.
Ist einfach die Entfernung zu groß, aber es wird sehr spektakulär sein, also kann man sich leicht ausrechnen, wir wissen ja, wie hell eine Supernova wird, sind nämlich alle ziemlich gleich hell, und da wird, also wie gesagt, heller sein als der Vollmond, wird ein sehr, sehr intensives, eigentlich unangenehmes blaues Licht ausstrahlen. Und da gibt es auch Überlegungen, dass das vielleicht doch irgendwie auf die Psyche der Menschen sich auswirken könnte. Also, aber wie gesagt, es ist zumindest nicht damit zu rechnen, dass aufgrund der Strahlung oder der Teilchen, die da ausgesendet werden, jetzt die Erdatmosphäre zerstört oder empfindlich beeinträchtigt würde. Dazu müsste die Supernova näher als 100 Lichtjahre sein. Dann wäre eine Gefahr gegeben. Aber im Umkreis von 100 Lichtjahren gibt es also kein Objekt, das uns jetzt wirklich gefährlich werden könnte. Gibt es nur Zwergsterne, ähnlich wie unsere Sonne.
Gut. Last call. Bitte.
Gibt es eine Erklärung, warum sich der Raum schneller ausbreitet, als das Licht schnell ist?
Wieso sich der Raum schneller ausbreitet?
Das Universum vom Urknall. Also, ja. Oder probiert da Fehlinformationen?
Nein, das stimmt so nicht.
Okay, gut. Ja.
Der Raum dehnt sich aus?
Der Raum dehnt sich aus,
ja. Der wird immer schneller?
Ja. Ja, aber das heißt ja nicht, dass er schneller als die Lichtgeschwindigkeit wird.
Ja. Es ist ja wieder zurückgenommen worden, da gab es jetzt eine Diskussion, aber, oder dass sich etwas bewegt, das schneller ist.
Ja, Lichtgeschwindigkeit, das war ein Messfehler, ja.
Genau,
ja.
Ein Messfehler. Ist ja wieder vom Tisch, also die konstante Lichtgeschwindigkeit bleibt.
Ja.
Gut. Ladies and Gentlemen, wenn wir keine Fragen mehr haben und wenn wir sozusagen genug haben von den Katastrophen, dann darf ich Ihnen noch kurz etwas mitteilen. Ich hoffe, es wird wenig katastrophal. Es geht um die nächsten Veranstaltungen. Und auch da beschäftigen wir uns mit deprimierenden Dingen, nämlich mit der Frage, der Mensch zu dumm fürs Überleben? Thomas Moers, Philosoph, Professor an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich, Dozent am Zentrum für Gastrosophie an der Universität Salzburg, wird diese philosophische Matinee bestreiten am Sonntag, dem 8. Juli, 10.30 Uhr. Also wenn Sie noch nicht genug haben von depressiven Stimmungen, dann kommen Sie dorthin. Na, es wird, Scherz beiseite, wieder sehr interessant, wenn Thomas Moers spricht. Zuvor aber am 3. Juli, am Dienstag um 19.30 Uhr, gibt es eine Gastveranstaltung Sehen und Malen, wie der mexikanische Wandmaler, vielleicht ist der von dem Maya, ne? Gustavo Chavez Pavón in Linz auf Kepler trifft. Wie kamen die zusammen? Was verbindet sie? Gustavo Chavez Pavón, ein Wandmaler aus Mexiko-Stadt, wird hier besprochen. Eine Kooperationsveranstaltung ist das mit der Friedensstadt Linz contra Viento. Ich darf noch kurz den Freundeskreis Kepler-Salon vorstellen. Treten Sie bei, wenn Sie Lust verspüren,
den Kepler-Salon dieses Format zu unterstützen. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Damit darf ich mich verabschieden bei unserem Gast. Bitte um eine warme Hand, auch wenn es heiß ist. Ich darf mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken, die trotz dieser Hitze hierher gefunden haben und darf Ihnen noch sagen, dass wir noch etwa bis 22 Uhr hier sein werden. Wir können uns also noch im amikalen Rahmen weiter unterhalten oder etwas trinken hinten an der Bar. Ich danke Ihnen, schönen guten Abend.